Es freut mich, dass wir heute unser Bibelstudium zum Thema der Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft, der Rolle des einzelnen Christen in seiner Umgebung weiter betrachten können. Wir sind bei der vorletzten Stunde angekommen und wir haben den Titel Mission in den Städten in der Endzeit. Ja, wir haben eine Mission in dieser Zeit des Endes an dieser Welt. Aber die Frage ist nur, was ist diese Mission? Und ich möchte anbinden an die letzte Betrachtung, wo wir das Vorbild Jesu hatten vor Augen. Wir haben ausführlich gesehen seine Methode. Aber seine Methode hat keinen Sinn und keinen Zweck in sich selbst, wenn sie nicht ein Angebot hat. Was nutzt es, wenn Jesus auf die Menschen zugeht, wenn er ihnen ihr Gutes wünscht, wenn er sie versteht und mitfühlt? Was nutzt es, wenn er ihren Nöten und Bedürfnissen begegnet und sogar ihr Vertrauen gewinnt, wenn er keine Botschaft hat an sie, wenn er ihnen nichts hat zum Anbieten? Was würde das Ganze für einen Sinn haben? Gar keinen. Deshalb haben wir letztes Mal gesehen, dass Jesus ein Angebot hatte, mit dem er gekommen ist in diese Welt. Und dieses Angebot Jesu ist das Leben. Er sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Leben und volle Genüge zusammengehört. Dieses Leben auf dieser Welt ist kein Leben. Das Leben aus voller Genüge ist die Erfüllung aller Bedürfnisse des Geistes. Was ist das für ein Leben in Krankheit, in Not, in Angst, in Konflikten, in Schwierigkeiten? Ist das Leben? Nein, so hat es sich Gott nicht ausgedacht. Deshalb kommt Jesus, um das Leben zu bringen und das Leben in seiner völligen Erfüllung und Genüge. Aber warum kommt er? Wieso hat er das Angebot, das Leben? Sind wir vielleicht im Tod? Und das ist die Schwierigkeit der ganzen Mission, dass man den Menschen nicht erreichen kann, wenn man ihm nicht erklären kann, dass er in einer Not ist. Deshalb versucht Jesus, die Not so zu erklären, indem er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jesus versucht zu zeigen, was ich euch zu sagen habe, ist äußerst wichtig. Ihr seid im Tod und ich habe etwas, was euch das Leben gibt. Und was ist es, das das Leben gibt? Wir haben es letztes Mal auch gesehen und versucht ausführlich zumindest zu betrachten. Und das ist, sein Wort ist es. Meine Worte, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, das heißt dem, von dem ich die Worte genommen habe und sie euch gebe, wenn ihr dem glaubt, wenn ihr glaubt, dass diese Worte nicht von mir kommen, sondern von meinem Vater im Himmel, dem ihr ja vorgebt zu dienen, dann werdet ihr das ewige Leben haben, dann habt ihr das ewige Leben und kommt nicht in die Verdammnis, sondern seid vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich denke, das müssen wir verstehen. Jesus weiß, dass als er auf diese Erde kommt, seine Mission ist, aus dem Tod zum Leben zu führen. Ist das auch unsere Mission? Sind wir gerufen, Sozialarbeiter zu sein? Sind wir gerufen, die Wunden zu verbinden? Sind wir gerufen, den Menschen in seinen Bedürfnissen und Nöten zu begegnen? Ja. Aber das ist nicht unsere wirkliche Berufung. Unsere Berufung ist das Leben. Unsere Berufung, das, was die Gemeinde der Welt anzubieten hat, muss das Leben sein. Das Leben und volle Genüge. Das ist es, was Jesus gekommen ist. Er hat es gelebt, das Leben in voller Genüge. Und weil er es gelebt hat, konnte er sagen, jeder, der mein Wort hört und glaubt, dass sie von meinem Vater kommen, der hat das ewige Leben und ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. So, wir müssen also in unserer Botschaft an die Welt, in der Botschaft Jesu an die Welt, musste er ihnen eine Deutlichkeit machen, dass sie im Tod sind. Und damit musste er ihnen beschreiben, die grundlegenden Lebensfunktionen. Und ich wiederhole dies immer wieder, und es ist entscheidend, dass wir verstehen, die grundlegenden Lebensfunktionen sind Nehmen und Geben. Alles vom ersten Engel Luzifer bis zum letzten Atom funktioniert nach dem Grundsatz Nehmen und zu geben. Das ist so, das kann niemand ändern. Das ist unabänderbar. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Und diese grundlegenden Lebensfunktionen sind durcheinander beim Menschen. Deshalb kommt er in den Tod. Er weiß nicht mehr, wie das Lebensfunktion geht. Er denkt, es geht geben, um zu bekommen. Er versteht nicht, dass die Botschaft Jesu, dass das Gesetz des Lebens ein Kanal ist, eine Einrichtung, ein Kreis hat immer eine Richtung. Er geht nicht in beide Richtungen. Und so ist auch der Grundsatz des Lebens. Alles geht in eine Richtung. Es geht nichts in zwei Richtungen. Deshalb müssen wir wissen, es geht vom Nehmen zum Geben. Und das, was uns hilft, den Menschen das klar zu machen, ist das Gesetz der 10 Gebote. Hier müssen wir verstehen, dass das es ist, was uns hilft, unsere Not zu erkennen. Das Gesetz der 10 Gebote, dass wir es nicht erfüllen können. Das ist die Not. Wir sind im Tod, weil die grundlegenden Lebensfunktionen wir nicht erfüllen können. Aber wir wissen es nicht. Und so hat Gott gewisse Schwierigkeiten eingebaut. Die kommen durch die Sünde so oder so. Aber er benutzt diese Schwierigkeiten, um uns zu zeigen, in welcher Not wir sind. Sonst sehen wir die Not ja nicht. Wir sehen nicht, dass wir nicht von Gott nehmen. Wir sehen nicht, dass wir neben dem Gesetz wandeln, weil wir einfach eine Blindheit haben gegenüber uns selbst. Eines der Persönlichkeiten, die das so deutlich beschreibt in der Heiligen Schrift, ist der Apostel Paulus. Er sagt so deutlich, wie kein anderer, in Kapitel 7 im Römerbrief, ab Vers 22, denn ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Und jetzt möchte ich das erklären, was er mit Glieder meint. Schaut, der Paulus meint mit Glieder nicht den Körper in dem Sinne, dass der Körper es ist, wo das Gesetz des Todes geschrieben ist. Er meint damit das, was vom Menschen her tatsächlich so ist, dass im Herzen das Nehmen und das Geben die Lebensfunktion ist. Und was mich bewegt, ist nicht der Verstand, sondern die Motivation meines Herzens. Und wenn da das Gesetz Gottes geschrieben wäre, das ja die Liebe ausdrückt, dann wäre ich mit meinem Verstand in Einklang. Dann gäbe es keinen Konflikt zwischen dem, was ich will und dem, was ich tue. Wir müssen wissen, dass das Wollen kommt nicht aus dem Tun. Das Das Tun kommt auch nicht aus dem Wollen. Das Wollen kommt aus der Motivation. Das bewegt meine Finger jetzt. Deshalb sagt Paulus, ich will nach dem inwendigen Menschen das Gute tun, aber meine Hand macht was anderes. Weil sie gesteuert wird von dem Gesetz des Todes. Meine Steuerung ist außerhalb von mir, das will er sagen. Er will sagen, dass das Gesetz in meinen Gliedern, das heißt, das, was meine Glieder bewegt, ist falsch. Aber er weiß doch ganz genau, dass die Glieder nicht von sich selbst bewegt werden, sondern vom Geist. Und der Geist bewegt sie durch die zwei Lebensfunktionen des Nehmens und des Gebens. So lasst uns das verstehen. Paulus will nicht sagen, in den Genen ist etwas Böses drin. Nein, das Gesetz des Todes, er sagt es, das ist in meiner geistigen, sündigen Natur, wie er es benennt, im Fleisch, im Kapitel 8. Und wenn die Übersetzungen immer akkurat wären oder wenn der Übersetzer verstanden hätte das Evangelium in seiner Gänze, dann hätte er so übersetzt, dass er verständlich gemacht hätte, was damit auch gemeint ist. Aber leider haben viele Übersetzer ja das Verständnis nicht, was gemeint ist. Und so übersetzen sie Worte, aber sie übersetzen nicht die Idee. Aber wir können dennoch aus dem ganz großen Zusammenhang, aus dem Zusammenhang heraus, die Grundidee immer verstehen, ohne dass wir damit irre gehen. Besonders, wenn wir wissen, dass das sind Gesetze, das sind nicht Ideen. So, der Paulus sagt, ich bin ein Gefangener. Und das Gesetz zeigt mir die Gefangenschaft, das ist Römer 7. Er hat gesagt, ich hätte ohne das Gesetz nicht erkannt, wer ich bin. Ich kann ja vielleicht hier lesen im Vers 5, damit wir sehen. Denn als wir fleischlich gesinnt waren, ja, das war, bevor wir neugeboren waren, bevor das Fleisch gestorben ist, da bewirkten die Leidenschaft der Sünde, die durchs Gesetz entstehen, in unseren Gliedern, dass wir den Tod Frucht brachten. Wenn man hier nach dem Wortwörtlichen geht, kommt man ziemlich durcheinander und sagt, das Gesetz macht die Leidenschaften. Nein, das macht es nicht. Nun aber sind wir vom Gesetz befreit worden und dem abgestorben, was uns gefangen hielt. Welchem Gesetz sind wir abgestorben? Doch dem Gesetz der Sünde, nicht dem Gesetz der 10 Geboten. Aber auch da verstehen wir nicht, dass Paulus von zwei Gesetzen spricht und so werden wir verführt. Deshalb ist es wichtig, der Paulus ist nicht ein einfacher Schreiber. Er hat große Fähigkeiten von dort bekommen. Vielleicht ist er auch deshalb nicht der einfachste Schreiber, weil er durch die Schulen gegangen ist. Und durch das viele Schulsein kann man nicht mehr einfach sein. Er hat alles verstanden, er hat es geschrieben. Aber sowohl der Petrus warnt und sagte, Paulus schreibt nicht so leicht. Guckt euch die Schriften des Petrus an. Die sind ziemlich einfach. Guckt euch die Schriften des Johannes an, des Lieblingsjüngers Jesu. Er hat das Johannesevangelium, er hat die Briefe des Johannes geschrieben, er hat auch die Offenbarung geschrieben. Und auch die sind alle nicht so schwierig, manchmal wie die Wortwahl des Paulus. So, deshalb wollen wir immer versuchen, nach dem Gesetz, wie der Mensch konstruiert ist, und das Wort zu vergleichen, um zu sehen, was es stimmt. Und dann verstehen wir es ohne Wenn und Aber. Nun aber sind wir vom Gesetz befreit worden und dem abgestorben, was uns gefangen hielt. Das Gesetz hielt uns nicht gefangen, das Gesetz verdammt uns nur in der Gefangenschaft. So dass wir in der neuen Art des Geistes, nicht in der alten Art des Buchstabens dienen. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber die Sünde hätte ich ohne das Gesetz nicht erkannt. Denn ich wüsste nichts von der Lust, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Die Sünde aber ergriff die Gelegenheit durch das Gebot und erregte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Und ich lebte an so einem Gesetz, das heißt, er kannte es nicht. Und da dachte er, er ist heilig. Paulus dachte, als er die Juden verfolgte, er ist heilig und vollkommen. Und als er dann bemerkte, dass er ohne Gesetz, das heißt, als er das Gesetz verstanden hatte, merkte er, was für ein großer Sünder ist. Und ruft deshalb aus, hier am Ende des Kapitels, ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich selbst nun mit dem Gemüt. Das ist mit dem, was ich im Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit meinem Herz und hier ist dem Leib, hier ist wieder übersetzt, wie es übersetzt worden ist, dem Gesetz der Sünde. Das heißt, ich diene durch die sündige Natur mit meinem Leib der Sünde. So, der Paulus ist sich bewusst seiner Sündhaftigkeit. Und eines der größten Möglichkeiten, dem Menschen zu zeigen, dass er außerhalb des Gesetzes lebt, ist die Krankheit. Aber hier komme ich in große Schwierigkeiten. Ich habe erkannt, dass die Krankheit von hier kommt, weil wir irgendwo nehmen, wo wir nicht sollten. Das ist es, was die Not bringt. Wir nehmen irgendwo, wo wir nicht sollten. Deshalb wäre es doch wichtig, wenn wir verstünden, wo wir nehmen. Wenn wir verstünden das Lebensgesetz. Weil dann erkennen wir unsere Sündhaftigkeit. Das größte Hindernis, zum Kreuz zu kommen, ist die Gerechtigkeit. Das heißt, die anscheinende Gerechtigkeit. Die Juden sind zu Jesus nicht gekommen, die Priester und so weiter, weil sie sich nicht als Sünder sahen. Was für eine Katastrophe. Ich war neulich in einer Gemeinde und ich war das erste Mal dort. Ich hatte nur eine Predigt am Vormittag und eine Stunde am Nachmittag. So versuche ich, die Botschaft, die ich habe, immer sehr einfach und fein zu halten. Aber die Botschaft an sich ist natürlich, ich sage jetzt mal Dynamit, sie ist das Evangelium. Und ich muss den Menschen erklären, dass wir in der Blindheit leben und uns selber krank machen durch das Nichterkennen des Gesetzes, wo wir nehmen und wo wir nicht nehmen sollen. Und damit greife ich ja niemanden an. Aber der Mensch, es sind manche, die sich dann angegriffen fühlen, wenn ich sage, dass die Krankheit aus dem Brechen der 10 Gebote kommt. Wir sind doch die Gemeinde, die die Gebote hält. Wehe, jemand kommt und sagt uns, dass wir sind Gesetzesbrecher. Und so sagt mir eine gute Bekannte, ich glaube, du hast vielleicht durch deine Botschaft unserer Schwester gekränkt, weil sie ist krank, aber sie ist die gläubigste Frau, die wir in der Gemeinde haben. So ähnlich hat sie es ausgedrückt. Weil du gesagt hast, die Krankheit kommt von dem Brechen der 10 Gebote. Nun, ich spreche nie einen Einzelfall an. Ich will nur den Grundsatz erklären. Ich weiß nie, warum ein Mensch krank ist. Als Einzelner. Deshalb nehme ich seine Geschichte. Deshalb frage ich ihn, was er denkt, wie es ihm geht. Ich frage ihn nach seinem Leben, nach seinen Umständen. Weil ich weiß, dass auch Menschen in sehr seltenen Fällen, dennoch, weil ich sie noch nicht getroffen habe, krank sind ohne ihr Hinzutun. Einfach als Prüfung. Ich kenne die Fälle aus der Heiligen Schrift, der Hiob, der Elisa, der Paulus, wo sie nichts konnten dafür. Wenn der Paulus gewusst hätte, es ist das Brechen des Gesetzes, was ihn krank macht, dann hätte er Gott nicht gebeten, ihn gesund zu machen. Da hätte er gesagt, okay, Herr, hilf mir, dass ich das Gesetz halten kann und dann werde ich frei. So, es ist so, dass die Ursache der Krankheit ist das Übertreten der grundlegenden Lebensfunktion. Und da ich sie ja nicht kenne, verwechsle ich sie, ich weiß sie nicht. Sie sind in meinem Herzen, ich habe dort die sündige Natur, ich will das Gute, aber ich tue dennoch das Schlechte. Und jetzt muss ich ja da raus. Aber ich kann nie raus, wenn ich es vorher nicht sehe. So, es ist eine Gratwanderung, den Menschen zu helfen, zu verstehen, aha, bin ich's oder bin ich's nicht? Wenn ich krank bin, weiß ich, es ist meine Sünde. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Horst, du bist ein Sünder, dann hoffe ich, sage ich Amen. Ja, ich bin der Größte unter euch. Weil ich sehe es. Bevor ich das Gesetz wusste, so wie Paulus, war ich vollkommen. Wisst ihr, ich bin heilig. Aber jetzt, wo ich das Gesetz sehe, jetzt, wo ich nach meinem innersten Verstand das Gesetz halten will, aber ich sehe in meinem Herzen, ich tue das Nächste, ich merke, wie der Geist Gottes, wie ich sagen will etwas, was völlig falsch ist, meine Frau wieder einen Vorwurf machen oder irgendetwas, eine sarkastische Bemerkung, und ich will es nicht tun. Und ich entscheide mich, es nicht zu tun. Und dann kommt der nächste Satz und beim dritten kommt es dann doch heraus. Und dann sage ich, wie kann das sein? Wie kann mich meine sündige Natur so betrügen, der ich das Gute will? Aber hätte ich das Gesetz nicht, wüsste ich nicht, dass ich falsch handle. Hätte ich das Gesetz nicht, hätte ich keine Erkenntnis. Deshalb sagt der Paulus so krass hier, wenn er sagt, ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde wieder lebendig. Jetzt ist es ihm bewusst geworden. Versteht ihr, ohne Gesetz können wir nicht bewusst werden unserer Notwendigkeit eines Erlösers. Und die Krankheit als Folge des Gesetzesbruches hilft uns, das zu sehen. Wir sind nicht Sünder durch eine Wahl, wir sind Sünder, weil wir mit einer sündigen Natur geboren sind. Wir wollen nicht sündigen, wir haben das Gesetz des Todes übernommen. Wir handeln, es ist unsere Handlung, die Sünde ist, nicht die sündige Natur. Ich hoffe auch das, dass mich niemand missversteht. Klar auszudrücken, ich bin nicht mit Sünde geboren, ich bin nur mit einer sündigen Natur geboren, die mich zum Sündigen führt. Aber da ich ja nur diese habe als Aktion, bis ich zum Kreuz komme und bis ich neu geboren werde, bin ich im Tod und handle im Tod und handle gegen das Gesetz. Und das macht mich auch krank, je nachdem, in welche Notsituation ich komme. So eine Schwester sagte mir, eine liebe Familie, die ich kenne, und Sie kennen die Botschaft, die ich habe schon seit Jahren, weil wir uns so lange kennen. Aber sie haben eine Schwierigkeit und sie waren zu Besuch und sie waren krank. Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Und wir saßen am Tisch und sie stellt mir die Frage. Aber in einer Art, in der Körpersprache, die mir im Nachhinein, als ich das ganze Revue passiert habe, mir sehr deutlich und bewusst geworden ist. Sie sagte, du meinst, es ist die Sünde, die uns krank macht. Natürlich habe ich geantwortet, was sonst? Was sonst ist das, was unsere Lebensfunktionen zerstört? Wenn man es genau betrachtet. Aber was ich aus Ihrer Frage entnommen habe, später beim Nachdenken, ist, willst du etwas sagen? Ich bin eine Sünderin und deshalb bin ich krank? Das bedeutet, übernehme ich die Verantwortung für meine Krankheit oder übernehme ich sie nicht? Und wisst ihr, es ist sehr, sehr schwierig. Wieso ist es schwierig für einen Adventisten, für einen ernsten Christen, egal welche Denomination, dass er versteht, dass er ein Sünder ist? Jesus kam und sagte den Pharisäern und Schriftgelehrten, er musste diese Weherufe ausrufen, ihr seid Sünder. Weil sie haben es nicht verstanden. Und auch da haben sie es nicht angenommen. So lasst uns klar machen, die grundlegenden Lebensfunktionen des Menschen, Leben und Tod, steht im Gesetze Gottes. Ein Halten des Gesetzes führt zum Leben. Ein Brechen des Gesetzes führt zum Tod. Deshalb können wir dem Menschen nur helfen, wenn wir zeigen, dass die grundlegenden Lebensfunktionen vom Gesetz Gottes gesteuert sind. Deshalb sind mehr wie 90% aller unserer Krankheiten aus dem Brechen dieser 10 Gebote entstehen, weil wir von einer anderen geistigen Quelle nehmen als von Gott. So lasst uns diesen Gedanken verlassen und zum nächsten gehen, zu sehen, wie wird die Wiederherstellung der Lebensfunktionen gewerkstelligt. Jetzt bin ich da. Jetzt sieht der Paulus seine Sündhaftigkeit. Durchs Gesetz ist die Sünde wieder lebendig geworden in seinem Leben. Jetzt schreit er in Verzweiflung nach Hilfe. Was kann ihm helfen? Es ist die Botschaft. Es ist die Botschaft Jesu Christi. Das Evangelium ist die Botschaft. Aber was beinhaltet diese Botschaft? Wir haben es letztes Mal schon gesehen. Sie beinhaltet zwei grundlegende Faktoren, das Gesetz und die Gnade. Diese zwei zusammen sind das, was die Wiederherstellung der Lebensfunktionen gewährleistet. Weil das eine offenbart mir die Not und das andere holt mich aus der Not. Aber die Botschaft ist aus beiden zusammengesetzt. Lasst uns die Lehre Jesu betrachten. Und ich möchte uns ein bisschen fokussieren. Was hat Jesus gesagt? Warum sollen ihm die Leute nachfolgen? Wir haben gesehen in der letzten Stunde, Jesus kam mit einem Ziel, zu sagen, folgt mir nach. Sein ganzes Kommen unter die Menschen, seine ganze Suche, ihr Bestes, die Begegnung ihrer Bedürfnisse, sein Verständnis, all das hatte ein Ziel, nämlich sie dazu zu bringen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie ihm glauben, was er sagt. So seine Lehre ist demnach das Entscheidende und Wichtigste, was er hat. Deshalb sagt er, wer meine Worte versteht oder nicht versteht, annimmt und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Was beinhaltet sein Wort? Was beinhaltet seine Lehre? Das allererste, das am meisten Platz einnimmt von all seinen Lehren, ist die Basis des Gesetzes. Jesus war ein wahrer Levit. Er war ein wahrer Priester. Mit was hantiert ein Priester? Er ist ein Mensch des Gesetzes. Lest es. Levi war gerufen, dass dem Volk das Gesetz klar macht. Und hätten wir Jesu Lehre nicht, hätten wir heute kein Verständnis vom Gesetz, weil es ist so verdreht alles, so andersartig, dass wir es nicht verstünden. Die Lehre Jesu hatte eine Grundlage und das war das Gesetz. Und ich möchte ein paar Beispiele bringen. Wir können nicht durch alle seine Lehren gehen, aber wir können im Wenig einige Beispiele und dann geht ihr und studiert es selbst und ihr werdet finden, das Gesetz ist zentral in der Botschaft Jesu Christi, welches nichts anderes ist als das Leben und das Evangelium. So, nehmen wir seine ganz absolut erste Botschaft. Man liest von ihm, Jesus fing an zu predigen. Und seine Predigt war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wow. Jesus fängt an mit tut Buße. Wer muss Buße tun? Der auf dem richtigen Pfad ist? Der das Gesetz Gottes erfüllt? Der fertig ist für das Reich Gottes? Nein. Buße muss jemand tun, der außerhalb des Gesetzes ist. Jemand, der in großer Not ist, der nicht dort ist, wo er sein soll, muss Buße tun. Und Jesus geht dies und predigt wo? In der Welt? Nein. Der Gesellschaft? Nein. Seiner Gemeinde, seinem Volk. Das tat er vor 2000 Jahren. Und es ist erstaunlich, dass es auch heute genauso tut. Deshalb ist auch die zentrale Botschaft, ich kann nicht, mich nicht immer wieder zu Laodicea zurückzukommen. Die Botschaft an Laodicea ist die Botschaft Jesu Christi. Er ist derjenige, der dem Johannes diese Botschaft gibt. Es ist die Botschaft für die Gemeinde der letzten Zeit. Und er sagt dieser letzten Gemeinde, was soll sie tun? Vers 19, Kapitel 3, Offenbarung. Ich lieb habe die Strafe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Tut Buße und bekehret euch. Das ist die Botschaft nicht an die Welt, sondern zunächst an die Gemeinde, weil die Gemeinde so geworden ist wie die Welt. Aber sie hat noch ein größeres Problem wie die Welt, weil sie sagt hier in Vers 17, denn du sagst, ich bin reich und bin gar satt geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind, nackt bist. Laodicea denkt, sie hat's begriffen. Aber wisst ihr, welches die größte Not Laodiceas ist? Die größte Not Laodiceas ist, dass sie die Botschaft nicht kennt. Die Lehre Jesu ist ihr nicht bekannt. Sie kennt nicht die Lebensfunktion des Lebens. Sie kennt nicht das Gesetz. Deshalb, wenn ich zu einem Adventisten komme, der ziemlich strenggläubig ist und versuche ihm zu vermitteln, dass seine Krankheit eine Folge seiner Sünde ist. Nicht eine Sünde, die er tun will. Nein, was will eine Mutter Schlechtes tun, wenn sie krank ist, weil sie mit ihrer Tochter seit 2 Jahren kämpft und die mit 48 das zweite Mal den falschen Mann heiraten will? Was tut eine Mutter schlecht, wenn sie ihren Sohn zwingen will, das Gute zu tun? Was tut eine Mutter schlecht, wenn sie ihre Tochter von zu Hause wegschickt oder nicht weiß, was sie tun soll, wenn die Tochter plötzlich sagt, ich bin homosexuell? Was tut sie Schlechtes? Will sie was Schlechtes? Natürlich nicht. Und sie tut dennoch was Schlechtes, weil sie lebt nicht nach dem Gesetz Gottes. Sie hat in ihrem Geist, in ihrem Gemüt, hat sie das Gesetz verstanden und liebt es. Sie will das Beste und sie mag Recht haben in dem, was sie will. Aber aus ihr heraus, aus ihrem Leib kommt das Falsche und das macht den Leib krank. Aber sie sieht es ja nicht. Das ist der Unterschied zwischen Paulus und uns. Der Paulus sah, was krank macht. Er sah seine Gefangenschaft. Wir, da wir das Gesetz nicht kennen, da wir nur an der Oberfläche unserer Absichten und unseres Verstandes sozusagen die Dinge sehen, aber das Herz nicht erkannt haben, können gar nicht erkennen, wie falsch wir sind in unserem Handeln. So, die Sünde ist so schlau. Deshalb sagt Jesus, das Herz ist überaus betrügerisch. Jeremia 17, 9. Und unheilbar krank. Es betrügt dich mit dem Guten. Und der Christ sieht nicht den Betrug. Wer kann ihm helfen? Deshalb war es für Jesus so schwer. Er kam zu den Seinen. Die Seinen konnten es nicht verstehen, weil sie dachten, sie haben es doch verstanden. Jetzt kommt er und sagt uns etwas über das Gesetz. Und wir, sind wir Gesetzesübertreter? Wenn man dem Menschen nicht klar machen kann, dass er ein Gesetzesübertreter ist. Jesus macht es hier klar durch Worte, aber er kann es nicht. Er sagt, ich biete dir an Gold und Kleider und Augensalbe. Ja, das sind alles die Mittel, die Jesus gekommen ist. Es ist seine Lehre, nichts anderes. Seine Lehre ist es, aber du musst sie kaufen. Und Gott weiß und Jesus weiß, die ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. Ich muss etwas tun. Ich muss erziehen, dass sie sehen. Die Not muss uns wachrütteln. Deshalb ist die Krankheit ein super Wachrüttler. Sie kann uns helfen zu erkennen, dass wir mit unseren guten Absichten dennoch das Falsche tun. Aber wisst ihr, wie schwer das ist zu vermitteln, jemandem, der selbstgerecht ist? Jemandem, den zu vermitteln, zu sagen, okay, deine Krankheit kommt, weil du ein Sünder bist. Und jetzt hast du wir hatten in unserem Haus Gäste von überall und ich komme auf der Welt herum und rede mit hohen Menschen, die in der Leitung unserer Gemeinde sind. Und sie haben auch ihre Krankheiten. Und dann kommen sie zu mir und was sage ich? Wisst ihr, wie ich ringe zu Gott und sage, wie soll ich jetzt den Prediger zum Sünder deklarieren? Deshalb er krank ist? Will er es erkennen? Weil ich will ja nicht, dass er sieht, ich entschuldige ja jeden, der krank ist, weil wir tun es ja nicht, weil wir wollen. Wir tun es, weil wir gefangen sind. Aber es ist trotzdem so. Ich tue mir die Sache dennoch an, nur aus Unkenntnis tue ich es mir an. Und ich hatte ja mal einen Mann, der ziemlich bekannt ist in dieser Welt, in unserer adventistischen Welt, bei uns zu Hause. Und ich habe mit ihm gesprochen und er hatte auch einige Sachen. Und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass irgendwo ein Problem beim Nehmen und beim Geben ist und habe ihm die Sache erklärt. Und er sagte, ich finde aber nichts. Sag ich, wenn du nichts findest, dann suche es. Aber ich habe diese Frage gestellt, kennst du dich so gut, dass du ausschließen kannst, dass du einen Fehler machst? Dass du dich irgendwo verirrst in deinem Herzen und etwas übersiehst, was vielleicht zu sehen ist? Versteht ihr? Wir Menschen sind so selbstgerecht, so selbstbewusst in uns selbst, dass es schwierig ist, einem Laodizeaner, einem, der denkt, er ist auf dem richtigen Weg, zu sagen, vielleicht hast du doch nicht alles verstanden. Und vielleicht musst du Buße tun an dieser Stelle, um wegzukommen. Sag mir, einfach oder schwer? Wie schwer hat es Jesus mit seinem Volk dieser letzten Tage, das voller Stolz ist auf seine Errungenschaft, das denkt, es hat's begriffen und denkt, es soll das Licht der Welt sein und ist es nicht. Wenn man es nur nach den Krankheiten nimmt, dann sind im Volk Gottes dieselben Krankheiten wie im Nicht-Volk Gottes. Was macht uns dann außerordentlich? Haben wir es verstanden, haben wir es nicht? Ellen White sagt, der Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde ist von Wirkung zu Ursache. Aber das haben so manche nicht gelesen, die so strenggläubig sind, weil sie können ihre Sünde nicht mehr erkennen. Und wer seine Sünde nicht erkennen kann, kann keine Buße tun. Für ihn gibt es keine Chance. Wie häufig musste Paulus Buße tun? Täglich. Wie häufig muss ich Buße tun? Täglich. Je mehr ich näher zu Gott komme, umso häufiger muss ich Buße tun. Weil ich sehe, meine Sünden, die kommen nicht, weil ich sie will machen. Sie sprudeln aus mir raus. Manchmal explodieren sie wie ein Vulkan. Und ich sage, Herr, du musst mir helfen. Die sündige Natur, dieses Gesetz des Todes zerstört mich. Hilf mir hier raus. Und dann kann ich sagen, Dank sei Gott dem Herrn, dem Vater unseres Herrn und Jesus Christus, durch den ich befreit werde von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. tut Buße, ist die schwierigste Botschaft, die man heute an eine gläubige Gesellschaft richten kann. Es war für Jesus die beginnende Botschaft. Es ist die allerschwierigste Botschaft. Weil der Mensch, der gläubige Mensch, obwohl der Glaube ihn doch dahin sehen müsste, dass er sich als Sünder sieht, sieht es nicht. Deshalb sind die mehr Strenggläubigeren viel schlechter dran wie die weniger Strenggläubigen, weil die weniger Strenggläubigen mögen vielleicht noch zugeben, dass sie irgendwelche Mängel haben, aber die Strenggläubigen, auch wenn sie das mit ihren Worten sagen, sie sind Sünder, in der Realität, wenn sie konfrontiert werden, sind sie keine Sünder. Wie kommt meine Erkältung von meiner Sünde? Doch nicht. Kann mein Herpes von meiner Sünde kommen? Kann meine Kopfschmerzen, meine Migräne von meiner Sünde kommen? Natürlich nicht. Und so lehnt man die Botschaft ab. Es ist ja nur eine Botschaft zur Buße. Die Buße wird uns heilen. Es ist die Umkehr. Buße und Bekehrung ist die Umkehr des Gedenkens. Von einem Gedanken der Selbstsucht komme ich zu einem Gedanken der Liebe. Die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist die Predigt, die Jesus seinen 12 Jüngern, nachdem er sie eingeweiht hat, nachdem er das Weihegebet über sie gesprochen hat, sagt vor allen, die dort versammelt sind, eine Menge von Tausenden von Menschen. Und die Bergpredigt ist von ihrem ersten Buchstaben bis zum letzten eine Erklärung dieses Gesetzes der 10 Gebote. Und im Zentrum der Bergpredigt steht die Erklärung des Herzens des Menschen, wo dieses Gesetz, was er erklärt, hineingehört. Und wenn es da drin wäre, wenn wir wüssten, wo wir nehmen und wo geben sollen, dann wären wir frei. Und am Ende dieser Bergpredigt sagt Jesus, der diese meine Rede hört und tut sie, ist ein weiser Mann, der auf den Felsen gebaut hat. Und der diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist ein törichter Mensch, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und es kommt der Sturm, meine Lieben, die Stürme sind täglich da, aber es kommt der endgültige Sturm, der geschrieben ist hier, es kommt die Stunde der Versuchung für die ganze Welt. Der Sturm naht und er ist nahe dran. Und wer nicht auf diesem Gesetz stehen kann, dass er es erfüllt, weil der Sturm ist nicht ein Sturm im Sinne eines physischen Elementes. Es ist der Sturm eines Irrtums, der sich breit macht und der den Menschen hinwegraffen wird, weil er nicht kennt den Weg zur Wahrheit. Der Sturm des Betrugs. Es werden Wunder geschehen. Menschen werden vom Tode auferstehen. Es wird Feuer vom Himmel fallen. Menschen werden in eine Hülle von wunderschönen Sachen hineingebaut und sie werden sagen, das ist der Weg. Sie werden sehen, dass es nicht, sie werden eine schöne Stimme hören, aber sie kennen die Botschaft nicht. Und wir haben letztes Mal gesehen, die Stimme vom Satan und von Gott kann gleich klingen. Die Botschaft aber ist gegensätzlich. Jesus erkannte den Versucher nicht an seinem Aussehen, nicht an seiner Stimme, nur an dem Inhalt seiner Worte. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Wir brauchen eine Lehre, die uns hundertprozentig, die vernünftig ist, wo wir über Wunder hinwegschauen können und sagen, wo führt das Ganze hin? Führt es zur Buße? Führt es zur Bekehrung des Menschen? Bringt es den Menschen in eine Umkehr in seinem Denken oder lässt es ihn so? Die Bergpredigt ist voll vom Gesetze Gottes. Die Gleichnisse, guckt euch an, wie viele Gleichnisse Jesus gesprochen hat und wie viel immer vom Gesetz sprechen. Von der Verantwortung des Menschen, von dem Säen und dem Säen. Er sagt, jeder Mensch wird ernten, was er sät. Und der Paulus übernimmt das im Galater 6 und sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist sät, wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Meine Lieben, das Fleisch und der Geist sind die unterschiedlichen Motivationen des Herzens. Gäbe es ein Gericht ohne Gesetz, wäre es möglich, dass wir gerichtet würden, wenn es kein Gesetz gäbe? Das gibt es nicht. Aber hat Jesus nur das Gesetz gepredigt? Wenn er nur das Gesetz gepredigt hätte, dann wären wir in einer furchtbaren Verzweiflung. Nein, Jesus hat immer sehr schön kombiniert, das Gesetz und die Gnade. Und die Gnade beinhaltet die Buße. Er sagt, er ist gekommen vom Himmel, um Buße zu schenken. Das heißt, die wahre Umkehr ist nur möglich durch seine Gnade. Dass ich überhaupt erkenne, dass ich ein Sünder bin, ist nur durch seine Gnade möglich. Das Gesetz hilft dabei. Wir können sie ja nicht trennen voneinander, aber wir trennen sie, weil die Christenheit sie getrennt hat. Und ich hoffe, in der letzten Stunde können wir sie so zusammenbringen, dass wir sehen, dass sie nicht trennbar sind. Gesetz und Gnade ist nicht trennbar. So wie Gottes Charakter nicht aufteilbar ist in zwei Teile. So, die Buße ist nur möglich durch die Gnade Gottes. Jesus sagt ganz klar, durch das Symbol der Taufe, bevor ich leben kann, muss ich sterben und muss zur Auferstehung kommen. Und ich möchte das lesen, weil es so fantastisch geschrieben ist, nur in zwei Texten erklärt unser lieber Apostel Paulus, inspiriert vom Geiste Gottes, den Zusammenhang zwischen Gesetz und Gnade. Weil ich bin verloren, sagt er, ich kann das Gesetz nicht halten, ich bin verkauft darunter. Und jetzt sagt er in Römer 8, Vers 3 und 4, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch des Fleisches, durch das Fleisch, ja, durch die sündige Natur, das tat Gott. Ja, das Gesetz konnte mich nicht erlösen. Das Gesetz, die Lehre vom Gesetz kann mich nicht erlösen. Hätte ich als Arzt nur das Gesetz, hätte ich nur ein Mittel zu zeigen, wo die Krankheit herkommt, aber ich hätte keine Heilung. Das wäre schlimm. Ich muss sagen dem Patienten, wo die Ursache ist, damit man weiß, wo man die Heilung, wo man das Heilmittel anwendet. Das Gesetz, das, was dem Gesetz unmöglich war. Warum war es ihm unmöglich? Weil es kann mich nicht machen, durch die Schwachheit meines Fleisches, dadurch, dass ich verkauft bin unter das Gesetz der Sünde. Und der Paulus sagt es, weil es schwach war durch das Fleisch. Ja, weil ich durch meine sündige Natur es nicht halten kann. Das will er aussagen. Das, was ich nicht tun kann, indem ich das Gesetz nicht halten kann, durch die Schwachheit meines Fleisches, das ist meine sündige Natur, das tat Gott. Und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches. Er kam und trug dieses sündige Fleisch, das heißt die sündige Natur, das böse Auge, um der Sünde willen, damit Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er verdammte das Misstrauen in Gott. Die Sünde ist das Misstrauen in Gott. Er verdammte das Misstrauen in Gott in der sündigen Natur. Das ist die Errungenschaft des Kreuzes. Das kann in keinem Menschen stattfinden. Das musste Gott in einem Menschen tun, der von oben kommt. Er sandte seinen Sohn. Und jetzt, was ist der Zweck des Ganzen? Damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, das ist die Gerechtigkeit. Das Gesetz wird sich nie verändern, weil es der Charakter Gottes ist. Weil das Gesetz in uns erfüllt würde, die wir nicht mehr nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. So schaut die Verbindung zwischen Gesetz und Gnade phänomenal, fantastisch. Gott in seinem Sohn erledigt die Wurzel der Sünde, damit ich durch den Glauben an diesen Sohn, annehmend seine Botschaft, genauso in meinem Herzen, in mir soll die Gerechtigkeit erfüllt werden. Ich kann nur leben, wenn ich das Lebensgesetz erfülle. Niemand anders. Jesus konnte nicht für mich das Gesetz erfüllen. Er macht es nur möglich, damit ich es erfüllen kann. Weil in ihm wurde die Wurzel der Sünde, das Misstrauen gegen Gott, weggemacht, aus dem Menschen. Und so ist Christus das Heil geworden für alle, die an ihn glauben. Und damit wird das Leben Jesu das Zentrum auch des Menschen. Und das ewige Leben ist ein reines Gnadengeschenk. Wir alle verdienen den ewigen Tod. Und dennoch gibt uns Gott durch seine Gnade das ewige Leben. Die Lehre Jesu, möchte ich zeigen, ist sein Charakter. Aber bevor ich Jesus betrachte, möchte ich den Vater. Ich möchte des Vaters Wesen und seinen Charakter darstellen. Und wir alle wissen es, zumindest von der Theorie her, sein Charakter ist Liebe. Alles, was Gott tun kann, ist Liebe. Und wir haben gesehen von der Definition der Liebe, die ich gesehen habe am Fleisch, am Menschen, das heißt nicht am sündigen Natur, sondern an den Nerven des Menschen. Was uns kaputt macht, ist die Unfähigkeit zu lieben, das heißt Freiheit zu lassen. Die Liebe hat zwei grundlegende Fundamente und das ist die Freiheit und die Hingabe. Maximales Interesse und maximale Freiheit, das macht den Charakter Gottes aus. Aber jetzt müssen wir schauen, worauf ist Freiheit gegründet? Ist Freiheit Unabhängigkeit? Natürlich nicht. Deshalb müssen wir verstehen das Wort Freiheit. Freiheit ist gegründet auf Gerechtigkeit und Wahrheit. Es gibt keine Freiheit ohne Gerechtigkeit und Wahrheit. Und auf was ist die Freiheit gestützt? Aufs Gesetz Gottes. Es ist so phänomenal, ich liebe es, dass der Jakobus, der Diener Gottes, wie er sich benennt, der Knecht Gottes, er sagt, wir werden alle gerichtet durch das Gesetz der Freiheit. Lest es in Jakobus 1 und 2 und 3. Das Gesetz der Freiheit. Jesus war Gottes Charakter, ist dieses Gesetz, weil er hat das Nehmen und das Geben gegeben. Er ist nur Geben, aber er hat den Menschen geschaffen, dass er nach einem Gesetz in Freiheit lebt, nicht in Unabhängigkeit. Das Gesetz zeigt, dass er abhängig ist, aber er bindet sich aus freien Stücken in diese Abhängigkeit. Er denkt nicht dran, wegzugehen. Niemand denkt dran, einen guten Avocadobaum abzuhauen, solange er Avocado liebt. Aber man ist doch abhängig von dem Avocado, um zu leben. Keiner denkt, Gott abzulehnen, wenn ich von ihm nehmen kann und mich das befreit zum Leben. Luzifer war derjenige, der hier gegen dieses Gesetz verstoß. Er sagte, Gott ist ein Lügner. Und er sagt, es ist ein Lügner, weil er ein Gesetz gegeben hat, das euch einkerkert. Das war seine Botschaft an die Engel. Bis dahin wussten die Engel nicht einmal, dass sie unter einem Gesetz lebten, des Nehmens und des Gebens. Und Gottes, dann wurde es ihnen klar und deutlich. Ohne Gesetz keine Freiheit. Luzifer ist derjenige, der die Freiheit weggenommen hat. Alle Regierungen auf dieser Welt, die ja letztendlich vom teuflischen System geleitet sind, egal ob es die Diktatur, der Kommunismus, die Demokratie, der Aristokratismus, wer auch immer es ist. Es ist eine Diktatur der Unfreiheit. Man will die Menschen gleich machen. Wie konnte der Kommunismus je oder die Französische Revolution je die Vernunft des Menschen erreichen? Da steht Egalité, Fraternité, Liberté. Da sagt man Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sicherlich ist Freiheit richtig und Brüderlichkeit richtig, aber Gleichheit ist eine nicht existierende Einheit in diesem Universum. Wie konnte der Mensch sich so irren lassen? Und wisst ihr, was alle Diktaturen machen? Die Freiheit nehmen sie weg, die Brüderlichkeit auch, aber die Gleichheit wollen sie überall einordnen. Jedes System heute will Gleichheit. Dabei ist es ein purer Wahnsinn. Weil es gibt nichts Gleiches. In nichts gibt es Gleiches auf dieser Welt. Und damals dachte man, wir sollen alle gleich sein. Es soll nicht reich und arm. Nein, das ist nicht richtig. Gleichheit ist nicht in Gottes Charakter drin. Alles ist unterschiedlich. Aber alles lebt nach demselben Gesetz. Deshalb der Angriff des Bösen ist auf die Freiheit und auf die Gerechtigkeit. Deshalb ist auch die krankmachende Sache die Nichtfähigkeit zur Freiheit. Deshalb müssen wir in der Lage sein, das zu verstehen. Und dann hat Gott gezeigt, er gibt seinen Sohn durch die Hingabe seines Sohnes, durch das, dass er selbst die Operation am Kreuz vornimmt, um die sündige Natur herauszuschneiden aus seinem Sohn. Er ist es, der das Messer führt. Er ist es, der den Menschen endgültig befreit von dieser Wurzel des Misstrauens in Gott, indem er beweist, dass sein Sohn ihm vertraut, ganz egal, was passiert. Jetzt sollen wir schauen, Jesu Charakter ist seine Botschaft. Ich möchte zeigen, oder das ist mein Gedanke, der dahinter steckt, Jesus als Mensch. Nicht Jesus als Gott. Jesus als Mensch hatte eine Botschaft, und dieser menschliche Charakter ist das, was wir verstehen müssen. Jesus hat in seinem Leben gezeigt, dass er die Erfüllung, die Vollendung des Gesetzes ist. Die Bibel sagt es so deutlich, Hebräer 10, Römer 10, Jesus ist die Erfüllung, die Vollendung, die Versiegelung des Gesetzes. Er hat es erfüllt. Er kam, um es perfekt zu erfüllen. Und was war Jesus? Er war die Offenbarung der Gnade Gottes. Und beides zusammen ist nichts anderes als die Liebe Gottes. Jesu Charakter ist seine Botschaft. Wenn die Botschaft zum Charakter wird, dann hat sie ihren Zweck erfüllt. So, der Mensch ist im Tod und hat einen furchtbaren, falschen, lieblosen Charakter. Und dann, wenn er die Botschaft Jesu annimmt, wenn er sie glaubt und anfängt, in seinem Leben umzusetzen, verändert sich sein Wesen. Und die Botschaft, die er hat, wird zu seinem Leben. Jesu Botschaft war sein Leben und sein Charakter. Und wenn die Gemeinde, die Menschen in der Gemeinde, wenn die übrigen des Volkes Gottes das verstehen, dann wird ihre Botschaft ihr Leben sein und ihr Wesen. Das kann man voneinander nicht trennen. Ich suche ja immer, ob ich richtig bin, indem ich die Dinge verstehe, und prüfe mich tausendmal nach. Aber eines der Dinge, was ich sehe, das sich in meinem Leben verändert, obwohl ich merke, dass ich immer sündhafter bin, das heißt, ich sehe meine Sünde vor meinen Augen viel stärker, sehe ich dennoch, dass sich Dinge in meinem Leben ändern. Ich werde feinfühliger. Ich höre mehr zu. Ach, ich bin noch nicht dort. Ich bin ein Mensch gewohnt, der keine Rücksicht nimmt. Ich werde rücksichtsvoller. Es ist eine interessante Umwandlung, die ich so sehe in diesen 13 Jahren, das Gott langsam macht in mir. Das bestätigt, die Botschaft muss zum Charakter werden. Und wenn die Botschaft zum Charakter der Gemeinde Gottes geworden ist, zu denen, die Gott lieben, zu den Schafen, die ihm nachfolgen, dann wird die letzte Botschaft, dann wird die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft sich erfüllen. Und zwar vollkommen erfüllen. Und wie dieses passiert, wollen wir in der nächsten Stunde sehen, mit Gottes Hilfe. Amen.